Neuer Monat, neue Predigtserie. Einer freut sich schon mal. Ja, ihr wisst ja noch gar nicht, um was es geht. Der Titel lautet: Ein Leben voller Segen. Gibt es irgendjemand hier im Raum, am Livestream, der sagt, gerne ein Leben voller Segen? Es wäre reichlich unvernünftig, um nicht zu sagen dumm, wenn du jetzt deine Hand nicht gehoben hast. Wir wollen heute über ein Prinzip sprechen, das nicht nur für die Landwirtschaft gilt, sondern auch im geistlichen Bereich voller Bedeutung ist. Dieses Prinzip zieht sich durch vom Alten bis ins Neue Testament. Und es geht um Saat und um Ernte. Wir wollen uns heute Morgen Gedanken darüber machen, wie wir in unserem Leben gut aussehen können, um eine gute Ernte einzufahren, wie ein Leben voller Segen dadurch möglich wird. Und ich möchte euch in der Einleitung mitnehmen auf eine Reise, die ich in dieser Woche gemacht habe, zusammen mit meinem Pastorenkollegen Alessandro La Rocca aus Rastatt waren wir diese Woche in Mailand und haben dort eine Kirchengemeinde besucht. Du musst wissen, vor ein paar Jahren war das noch eine kleine Gruppe, die sich entschieden hat, wir wollen ein Segen sein in unserer Stadt. Und sie haben sich überlegt, wie können wir den Menschen dienen, die uns so gar nichts zurückgeben können, weil sie nichts haben. Und so gingen sie zu den unterschiedlichen Landwirten auf die Märkte und fragten, ob sie Lebensmittel haben können, um sie dann weiterzugeben den Bedürftigen. Gesagt, getan. Jetzt war ich dort, habe diese riesige Halle gesehen, die sich auch gerade freitags, wenn die Märkte sind, füllen mit Lebensmitteln, die dann aufgeteilt werden, um dann in die Familien zu fahren, derer, die nichts haben. Mir wurde berichtet, 500 Frauen in den letzten Jahren wurden aus der Zwangsprostitution befreit. Anfangs mit einem Wohnmobil sind sie auf den Straßenstrich gefahren, haben mit den Frauen gesprochen und sie dann gerettet, in ein Haus gebracht, eine Art erste Auffangstation, ganz versteckt, ganz weit außerhalb. Ich selbst war dort, habe für die Frauen beten dürfen. Dann spricht mich ein kleines Mädchen an, auf Deutsch. Sie sagt, ich kann Deutsch. Sag ich, wow, wie kommt das denn? Ja, mit Mama waren wir 6 Jahre in Düsseldorf, bevor wir ausgewiesen wurden nach Italien. Dieses kleine Mädchen, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viel Leid sie erfahren hat. Dieser Pastor, der das alles in Gang gebracht hat, erlebt gerade mit seiner Kirchengemeinde eine richtige Erweckung. Und so meldet er sich und sagt, Markus, ihr Deutschen seid doch gut im Strukturlegen und in Ordnung schaffen. Bei uns sind jetzt über 8000 Leute verteilt auf 150 Kirchengemeinden zusammengekommen. Wir brauchen Struktur, wir brauchen da ein bisschen Management. Und so war ich da und habe so gut ich konnte geholfen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, auf dem Rückflug am Freitagabend habe ich gedacht, Erweckung ist mir viel lieber wie Ordnung. Was so klein angefangen hat in dieser Stadt, ist plötzlich riesengroß geworden, sodass selbst die italienische Regierung aufmerksam geworden ist auf diese Bewegung. Finden das alle gut, was die Kirchengemeinde macht? Die Mafia hat versucht, diesen Pastor umzubringen. Da gab es Widerstand. Und dennoch hören sie nicht auf, die gute Saat zu sehen, von der besten Nachricht, die es gibt. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und hat diese Welt erlöst von ihrer Sünde. Ich habe den Pastor Gennaro gebeten, doch eine Einladung an euch auszusprechen, weil er wird einer der Hauptsprecher unserer nächsten United-Konferenz sein. Und ihr werdet ihn gleich sehen und ihr werdet auch sehen, da steht ein reichlich müder Mann. Und ich habe zu ihm gesagt, du brauchst Ruhe, du musst mehr schlafen. Ich hoffe, er nimmt das an.
Ciao e buongiorno a tutti. Sono Gennaro Chiocca, pastore della chiesa Come Tralci di Lodi, vicino Milano, Italia. Sono qui per invitarvi alla conferenza United che si tiene dal 3 al 4 luglio. Una conferenza dove desideriamo sperimentare il fuoco della presenza di Dio. Da diversi anni il Signore ha visitato la nostra chiesa e ha visitato le nostre vite. Desideriamo trasportarvi in questa meravigliosa dimensione del fuoco di Dio. Io ci sarò con la mia famiglia e spero che ci sarai anche tu. Ti aspettiamo per vivere momenti meravigliosi.
Am Mittwochabend waren wir in einer Pizzeria dort in der Stadt. Ich mache die Speisekarte auf, dann lese ich, da gibt es eine Pizza, die heißt genau wie die Kirche, Cametralci. Ja, wow, diese Stadt ist mal wirklich durchdrungen. Dreimal dürft ihr raten, welche Pizza ich bestellt habe. Natürlich die Kirchenpizza. Ein Leben voller Segen, wie deine Saat deine Zukunft bestimmt. Das Prinzip von Saat und Ernte, das funktioniert immer, im Geistlichen, im Natürlichen. Gute Saat bringt langfristig gute Frucht, manchmal über Generationen hinweg. Genauso wie schlechte Saat in Familien über Generationen auch schlechte Auswirkungen haben kann. Wir wollen uns im ersten Punkt mal anschauen, wie ist das denn, das Herz eines Sämanns. Warum säen wir und mit welcher Motivation wollen wir das tun? Weil nicht nur, was wir säen, ist entscheidend, sondern auch, warum wir es tun. Zunächst mal schauen wir mal auf falsche Motivation des Gebens. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium im 6. Kapitel, Vers 2, wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Jesus sagt, der Applaus der Leute, das ist schon der Lohn gewesen. Wenn Stolz unsere Motivation ist, wird Gott nicht draufschauen. Zu mir kam mal ein Mann, der sagte, Pastor, ich möchte eine größere Spende tätigen an das Gospelhaus. Ich sage, das ist wunderbar. Da sagt er, keine Leistung ohne Gegenleistung. Da dachte ich schon, komischer Satz. Er sagt, ich spende, wenn ein Messingschild auf meinem Stuhl mit meinem Namen platziert wird. Weißt du, wo der Stuhl steht? Hinter den Gleisen. Nein, ist ein Spaß. Den Stuhl gab's nie. Warum? Weil in unserer Kirche gibt es eine Person, die geehrt wird. Und die heißt Jesus Christus. Angst kann ein Treiber sein dafür, dass Leute vielleicht sich bewegen, um etwas zu tun. Aber wir sollen nichts geben aus Angst heraus. So, ich gebe, damit Gott mich nicht straft oder irgendwie den Allmächtigen ein bisschen milde stimmen. Gott ist voller Liebe und die Bibel sagt, wo die Liebe ist, verschwindet die Angst. Und wo die Angst ist, da fehlt die Liebe. Darum strecken wir uns aus nach der Liebe und wissen, Angst ist kein Motivator in Sachen Glauben. Paulus sagt im 2. Korintherbrief im 9. Kapitel Vers 7, ein jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. So, als Kirche sind wir natürlich berechtigt, Kirchensteuer von unseren Mitgliedern einzuziehen. Wir haben bewusst gesagt, das wollen wir nicht. Warum? Naja, weil wir die Bibel gelesen haben. Einen fröhlichen, freiwilligen Geber hat Gott lieb. Ja. Freiwillig und mit Freude. Genauso wenig sollten wir berechnend geben. Hörte mal, jemand meint, oh, ich mache einen Deal mit Gott. Das ist theologisch sehr fragwürdig. Um nicht zu sagen, anmaßend. Warum? Gott ist kein Cola-Automat. Gott ist der Allmächtige, der Allwissende, der Allgegenwärtige. Er weiß, wann er es zurückfließen lässt, wie er es tut, wann er es tut, wo er es tut. Es ist Gott, der gibt, der Allmächtige. Keine Deals mit Gott. Weißt du, was eine richtige Motivation ist zum guten Geben, zum Aussehen des Guten? Die höchste Motivation ist Liebe und Dankbarkeit. Und niemand, aber auch gar niemand, kann Gott im Geben übertreffen. Der wichtigste Vers, der so die ganze Bibel zusammenfasst, steht im Neuen Testament, im Johannesevangelium, 3. Kapitel, Vers 16. Da heißt es, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Das ist die gesamte biblische Nachricht in einem Vers zusammengefasst. Niemand kann Gott im Geben übertreffen. Am Anfang steht die Liebe. Und unsere Frage darf nicht lauten, hey, wie viel muss ich, sondern hey, wie viel darf ich geben? Wie viel möchte ich geben? Kommen wir zur Saat, was und wie wir sehen. Wir werden jetzt ganz praktisch. Weil jeder Einzelne, der hier sitzt, jeder Einzelne, der diese Predigt hört, besitzt Saatgut. 2. Korinther 9, Vers 10. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Gott hat dir bereits etwas gegeben. Er hat dir Zeit gegeben, 24 Stunden am Tag, die du einsetzen kannst, um Gutes zu bewirken. Er hat dich ausgestattet mit Finanzen. Ja, ein mehr, die anderen etwas weniger, aber hey, mal ehrlich, geht's uns in Deutschland nicht so, so gut? Wer ein bisschen in der Welt herumkommt, andere Länder besucht, über den Tellerrand schaut, wird mir recht geben. Es geht uns wirklich sehr, sehr gut. So viele Menschen haben gar kein eigenes Haus. Die meisten von uns haben ein Haus für ihr Auto. Wir sind ausgestattet mit Begabungen. Sag nicht, ich habe keine Gabe, kein Talent von Gott bekommen. Gott hat dir etwas ganz Besonderes gegeben, was kein anderer Mensch sonst hat. Er hat dich ausgestattet mit Worten, die aufbauen oder zerstören können. Du kannst Worte sehen, indem andere Menschen gesegnet werden oder zerstören. Gott hat dir Liebe gegeben, Einfluss. Dankbarkeit erkennt all diese guten Samen. Dankbarkeit erkennt dieses Saatgut. Undankbarkeit sieht nur den Mangel. Wer nur Kritik sät, erntet, da kommt. Wer nur Kritik sät, erntet. Na also, ihr wisst es doch. Wer Hass sät, wird Hass ernten. Wer Lüge sät, wird Einsamkeit und Verachtung ernten. Ich habe die Geschichte von Bernie Madoff gelesen. Er betrieb eines der größten Schneeballsysteme der Geschichte. Betrug tausende Anleger um Milliarden. Was hat er gesät? Gier und Betrug. Was hat er geerntet? 150 Jahre Haft. Kann man ihn nur mal wünschen, der wird 170. Oder Flowtex-Skandal hat sich jetzt ja gejährt zum 25. Mal. Big Money hat Bohrer verkauft, die es nie gab. Er säte Gier und Betrug, erntete den Knast. Kommen wir doch lieber zu den positiven Dingen, oder? Ein Vater, der seine Zeit sät in das Leben seiner Kinder. Was wird er ernten? Liebe, Vertrauen und Unterstützung im Alter. Erwarte es nicht unbedingt in der Pubertät. Aber die geht mal vorbei. So, was erntet ein Ehepartner, wenn da ein offenes Herz ist, Ermutigung, tiefe Liebe und auch Bereitschaft, Fehler zu vergeben? Nun, die Ernte ist eine Ehe, die immer tiefer, intensiver wird. Ich möchte euch, liebe Ehepaare, einladen. Geht doch zum Ehepowertag. Investiert einen Samstag. Ein Samstag in eure Ehe und in eure Beziehung, die euch noch weiter wachsen lässt zusammen. Was erntet ein Chef, der seinen Angestellten Wertschätzung gegenüberbringt? Nun, er erntet loyale und fleißige Mitarbeiter. Ich erinnere mich gut, ich war in der ersten Klasse der Grundschule. Da öffnete die Lehrerin zwei Männern die Türe. Sie stellten sich vor, das war der Wolfgang und der Bernd. Ist schon so lange her, aber irgendwie ist es mir in dieser Predigtvorbereitung wieder präsent geworden. Und die beiden hatten eine Vision, die beiden hatten eine Idee, die beste Fußballmannschaft der Welt zu gründen mit 7-Jährigen. Und ich wollte einer davon sein. Ich weiß noch, dann haben sie uns zu den Auswärtsspielen in die Autos gestopft, damit wir alle hinkommen, haben ihre Zeit, ihr Geld, auch ihre Ermutigung, all das in unser Leben, in unser junges Leben hineingelegt. Was hat das gut getan? Wolfgang ist viel zu früh verstorben, der Jugendtrainer. Dreimal darfst du raten, wer zur Beerdigung kam. Das ganze Team war da. Hat ihn Ehre gegeben, geleitet auf seinem letzten Weg. Bernd, heute noch sind wir über Facebook verbunden, das geht ja. Da waren zwei, die gesagt haben, wir wollen unsere Freizeit investieren. Und es waren sehr gute Trainer, die etwas Gutes in unser Leben hineingelegt haben. Am nächsten Sonntag ist Oberbürgermeisterwahl in unserer Stadt und ich bitte euch alle, dass ihr kräftig mitbetet dafür. Und mir hat gefallen, dass ein Kandidat gesagt hat, ich könnte meinen Ruhestand genießen, aber ich möchte der Stadt und den Menschen, die ich liebe, etwas zurückgeben. Das ist genau das. Ich gebe und sehe Gutes hinein. Im Alltag sind es oft kleine, unscheinbare Samen, die große Wirkung haben. Ein freundliches Wort, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Geduld, Zeit sich nehmen für andere. Oft kommt unerwartet großer Segen zurück, ein Leben voller Segen. Du sagst, aber aussehen bedeutet zunächst weniger haben. Du hast recht. Saat sieht zunächst aus wie Verlust, aber sprich mal mit einem Landwirt, was er dazu sagt. Der Landwirt wirft das wertvolle Korn in die Erde, zunächst sieht er einmal nichts, aber dann plötzlich kommt die Ernte hervor. Oder denk an den dummen Bauern. 100 Säcke geerntet, alles für sich selbst verbraucht, keine Saat mehr übrig, keine Ernte im nächsten Jahr. Was für Getreide gilt, gilt für Zeit, Beziehung, geistliches Leben, auch für deine Finanzen. Das Maß der Saat bestimmt das Maß deiner Ernte. Meine Mama hat immer gesagt, von nichts kommt nichts. Steht in der Bibel. 2. Korinther 9, Vers 6. Paulus sagt, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird viel ernten. Wieder, hey, übertrage es auf dein Leben, auf Liebe, auf Großzügigkeit, auf Freundlichkeit, auf das Gebet, auf Investitionen in Menschen. Und ja, zur Wahrheit gehört auch, manchmal sehen wir Gutes und ernten vom anderen Schlechtes. Wir sehen das Korn und ernten die Dornen. Jesus selbst macht daraus kein Geheimnis. Er erklärt das mal in einem Gleichnis. Er spricht von dem Saatgut, das ausgeworfen wird. Und manches fällt auf den steinigen Weg, manches unter die Dornen, manches wird von den Vögeln gefressen. Aber anderes fällt auf den fruchtbaren Boden und geht auf. Aus diesem Grund, wir dürfen uns nicht ablöschen lassen, wenn Dinge manchmal nicht so zurückkommen, wie wir es erwartet haben. Hör nicht auf zu sehen. Auch wenn vielleicht anfänglich mal das Ergebnis nicht top ist. Gestern sprach ich mit jemandem und da flossen Tränen, weil die Person sagt, ich investiere mich so in die Teenager, aber mir kommt da so wenig Liebe zurück. Und es ist so anstrengend und sie achten und respektieren mich als Person nicht. Hat mich wirklich berührt. Aber weißt du was? Irgendwann wird die Saat aufgehen. Auch in deiner Familie. Hör nicht auf zu sehen an Liebe in deine Ehe, zu deinen Kindern. Hey, ich bin so dankbar für die vielen Menschen, die sich auch gerade jetzt parallel drüben im Haus 3 um die Kinder kümmern. Hey, Gospel House Kids, alle Mitarbeiter bei den Royal Rangers, im Bereich der Agents, bei den Jugendlichen, überall, wo Menschen sich einbringen. Danke, dass ihr bereit seid, auszusehen das Gute. Denn die Ernte kommt. Die Ernte kommt. Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Hörst du? Lass nicht nach, das Gute zu bewirken und zu tun. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Nicht vielleicht, nicht eventuell, sondern garantiert. Ernte braucht Geduld. Auch hier, die Bibel ist so ehrlich. Jakobus schreibt im 5. Kapitel, meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Also zwischen Aussehen und Ernten liegt eine Zeit der Unsichtbarkeit. Gebete, die Jahre dauern, ein Charakter, der sich langsam entwickelt, Kinder, die ihren Weg finden. Geduld, ihr Lieben, ist Glaube in Aktion. Manchmal wird man auch zurückgeworfen, ja. Manchmal dürfen wir auch ernten, wo wir gar nicht gesät haben. Ich finde diesen Gedanken auch so schön. Schaut, wir sitzen hier in diesen Räumlichkeiten, weil es Menschen einmal gab, die bereit waren zu säen. Ihre Finanzen, ihre Kraft, ihre Zeit. Und wir dürfen ernten und auf ihren Schultern stehen. Das löst in mir große Dankbarkeit aus. Und irgendwann, und ihr habt es im Video Mein Herz für sein Haus gesehen, unser Ziel, Nicole, und mein Ziel ist ganz fest, auch mit der Gemeindeleitung zusammen, dass wir den Kredit ganz schnell abgelöst bekommen, dass die nächste Generation der Pastoren, die jetzt schon heranwächst, es in diesem Punkt leichter hat. Jeder hilft mit in seinem Bereich. Ich erzähle dir meine drei besten Saatentscheidungen meines Lebens. Das erste war, dass ich mich entschieden habe, dass mein Leben Gott gehören soll. Das war die beste Entscheidung, die ich bringen konnte. Ich gebe dir mein Leben, Gott. Das spielt keine Nebenrolle, sondern die Hauptrolle in meinem Leben. Das zweite, und dafür bin ich so dankbar, zweite Saatentscheidung war, ein Leben mit Nicole zu führen. Ja, das größere Wunder ist noch, dass sie sich für mich entschieden hat. Und das dritte ist, ich habe mich entschieden, Teil dieser lokalen Gemeinde vor Ort zu sein, mit all den wunderbaren Menschen, die hier zusammenkommen. Was für ein Vorrecht, Teil dieser Kirche sein zu dürfen. Ich habe am Ende dieser Predigt noch eine Filmempfehlung für dich. Der Titel lautet One Life, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Hier wird die Geschichte von Nicholas Winton berichtet. Er organisierte 1939 die Rettung von 669 jüdischen Kindern aus der damaligen Tschechoslowakei. Jahrzehntelang hat niemand darüber gesprochen. Heute liegt eine Liste mit den Namen seiner Kinder in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Da kann man das nachlesen, all die Kinder, die durch diesen Mann gerettet wurden. Was hat er gesät? Selbstloses Handeln im Stillen. Was erntet er? Eine späte öffentliche Würdigung, ein bewegtes Wiedersehen mit den mittlerweile natürlich erwachsenen, älter gewordenen Kindern, die er gerettet hat. Schau einfach in der Mediathek nach, du wirst den Film sicherlich finden, er ist sehr, sehr bewegend. Jahrzehnte nachdem er das getan hat, kommt eine Journalistin auf diese Geschichte, stößt eine Journalistin auf diese Geschichte und er wird eingeladen ins Fernsehen. Dort sagt die Moderatorin, neben ihnen sitzt eines dieser Kinder, das sie gerettet haben. Und der Mann ist ganz bewegt. Er schaut nun in dieses Leben, das es sicher nicht mehr gegeben hätte, wenn er nicht gehandelt hätte im Stillen, gesät hätte das Gute. Die Moderatorin sagt, und nun dürfen mal alle aufstehen im Studio, die gerettet wurden. Und weil das so bewegend ist, habe ich euch einen kurzen Ausschnitt, den Trailer mitgebracht, leider auf Englisch, den Film gibt es auf Deutsch, aber schaut euch doch das selbst einmal an.
All the letters. Back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton.
Hello. And it was just so wonderful, so terribly, terribly touching.
there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please?
Ich lade dich einmal zum Gebet, die Augen zu schließen. Vielleicht hast du in der Vergangenheit nichts Gutes ausgesät. Diese Last, die liegt so schwer auf dir. Vielleicht hast du Hass gesät in deiner Familie. Zwietracht. Böse Worte in deinem Ehepartner gegenüber, deinen Kindern. Vielleicht hast du betrogen an deinem Arbeitsplatz. Und es ist jetzt eine wunderbare Gelegenheit, zu dem zu kommen, der dir diese Last nehmen kann. Und das ist niemand anders als Jesus Christus. In einem ganz schlichten Gebet in deinem Herzen sagst du: Jesus, vergib mir da, wo ich nichts Gutes gesät habe. Ich lade dich ein, darüber nachzudenken, wo du ein Segen sein kannst. Herr, es tut mir von Herzen leid, wo ich in meinem Leben dich enttäuscht habe, wo ich Dinge zugelassen habe, die keine gute Frucht bringen. Mein Gebet ist, Heiliger Geist, um Inspiration, wo wir Segen sein können, wo ich auch Segen sein kann mit meinem Leben. Danke, dass du mich liebst, obwohl du mich ja ganz genau kennst. Danke für deinen Segen, den ich erfahren darf in meinem Leben, und ich will es nicht für mich behalten, sondern will es weitergeben. Bete, Herr, dass wir als Kirche mit offenen Augen durch diese Welt gehen. Dass das Leid, das uns begegnet, dass es uns nicht gleichgültig lässt, sondern dass wir mit anpacken und mithelfen, dass Dinge zum Besseren kommen. Du bist gekommen, hast die Herrlichkeit des Himmels verlassen in diese Welt, in die Finsternis bist du gekommen, um diese Erde zu erlösen von der Schuld, der Sünde. Und jeder, der zu dir kommt, da sprichst du Vergebung aus und wirfst die Schuld in die tiefsten Tiefen der Meere, wo niemand es mehr hervorholt. Während wir gerade im Gebet sind, niemand umherschaut, ich möchte Gelegenheit geben und fragen, wenn du hier bist und sagst, ich möchte gern Gott ein Zeichen geben und ihn einladen, in mein Leben zu kommen, dann streck doch deine Hand gerade dem Himmel entgegen. Ich möchte gern beten. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Wow, überall im Raum, auch im Livestream. Wo immer Menschen sind, die sagen, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Vergebung meiner Schuld. Rette du mich. Mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Munde wird bekannt in die Ewigkeit. Ich lade uns alle ein, aufzustehen. Wer möchte, und ganz besonders die sich gerade gemeldet haben, wer möchte, kann gerne folgendes Gebet mit mir laut mitbeten. Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib du mir meine Schuld. Erlöse du mich von dem Bösen. Dein Reich, das soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Danke, dass du mich versorgst mit all dem, was ich brauche. Du hast mir meine Schuld vergeben und gibst mir die Kraft zu vergeben. Allen, die schuldig geworden sind an mir. Führ mich durch die Versuchung hindurch. Erlöse du mich vom Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, Amen, Amen.